Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen und gute Nacht zu Alt und Spiele. Folge 37 tatsächlich. Hallo Andreas.
37. Hallo, das ist zufällig mein Alter. Vor 10 Jahren war es das gewesen. Aber ja, guten Tag alle zusammen.
Guten Tag, schön, dass ihr da seid und auch schön, dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Vielleicht stellen wir uns noch mal kurz vor, denn vielleicht auch nach Folge 37 kennt keiner die Mitglieder unserer Band. Mein Name ist Tobi Wienke, ich grüße vom Rande des Neandertals.
Und mein Name ist Andreas Garbe und ich grüße aus Frankfurt am Main.
Ich hätte fast damit gerechnet, dass du jetzt nochmal sagst, vom Rande des Nervenzusammenbruchs, so wie unser Running Gag bei der letzten Folge.
Ja, in der Tat, aber der ist so weit gelaufen, also das war nicht nur ein 100-Meter-Running-Gag, das war eher so ein Marathon-Ding. Ich habe mir die Folge nochmal angehört vor ein paar Tagen und hatte so das Gefühl, ich habe es ein klein bisschen übertrieben. Aber gut, das ist vielleicht auch mein zweiter Vorname. Andreas, klein bisschen übertrieben Gabe.
Ja, genau. Das ist es halt. Ich meine, du bist ja für keinen flachen Witz zu schade, aber das ist ja auch sympathisch, finde ich.
Absolut. Das ist, weil flache Witze sind so auf meinem Niveau. Ich bin 1,68 nur, weißt du? Und das ist so, ne, das ist halt mein Niveau.
Aber die 1,68 sind aber auch mit Plateauschuhen bei dir, ne?
Arsch. Das wird der kürzeste Podcast. Wiedersehen, danke fürs Zuhören.
Nein, das ist schön. Andreas Garbe, solltet ihr ihn mal im Real Life treffen, könnt ihr sämtliche Norbert Blüm-Witze aus den 70ern und 80ern wieder auspacken. Wenn ihr nicht mehr wisst, wer Norbert Blüm war, fragt einfach euren Vater oder Großvater. Oder ja, Mutter
eher, oder Großmutter. Genau. Jeder, der Rente bezieht, der weiß, wer Norbert Blüm ist.
Die Rente ist sicher. Spaß muss sein. Ich mochte Norbert Blüm.
Freilich.
Aber der war, glaube ich, auch kein Gamer tatsächlich. Damals war Gaming noch, obwohl das Ressort ja fest in der CSU aktuell liegt.
Ja, aber wenn wir schon über Politiker aus vergangenen Tagen reden, weißt du, wer Gamer war aus dieser Generation? Hermann Otto Solms aus der FDP. Sagt euch das noch was, der alte Schnorres.
Boah, ganz ehrlich, Hermann Otto Solms, den Namen habe ich schon mal wahrgenommen, aber was hat er noch mal gemacht? War der mal Minister oder so?
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass er Minister war, aber ich glaube, der war sogar FDP-Vorsitzender oder sowas. Also auf jeden Fall ein hohes Tier in der FDP. Und der gute Mann hat mit einem Videospiel, Arcade-Automaten, mit einem Unternehmen, hat der anscheinend Millionen gemacht. Also total lustig, ja. Ein Politiker, der weitgehend der 80er Jahre, glaube ich, ja.
Ja, jetzt, wo ich ihn mal ergoogelt habe, ja, wo ich das Gesicht sehe, weiß ich auch, wer es ist tatsächlich. Und der war tatsächlich Vizepräsident des Bundestages und war 26 Jahre lang Schatzmeister der FDP. Ja. Und er lebt noch. Ne? Er lebt noch, feiert seinen 81. Geburtstag im November. Oder ist jetzt gerade 80.
Also dann möchte ich an dieser Stelle sagen, also er als vermutlich der einzige Politiker seiner Generation, der nicht alle Videospiele als Killerspiele über einen Daumen irgendwie verschrien hat. Alles Gute, Herr Solms. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns noch lange erhalten. Weiter so.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. wir haben Post bekommen. Und zwar hat uns ein Hörer geschrieben, tatsächlich, der Dennis.
Erneut?
Ja. Dennis hat uns geschrieben, eine längere E-Mail. Vielen Dank dafür, Dennis. Erstmal vielen Dank. Du fängst an mit den Worten, erst einmal ein Lob für eure Arbeit beim Podcast. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Und das geht runter wie Öl, Dennis. Lieben Dank dafür. Wir hatten dir auch schon geantwortet, aber du hast in deiner E-Mail uns direkt eine Anfrage gegeben, wo wir sagten, ach, das ist doch ein schönes Thema vielleicht für eine neue Folge, und zwar Neuauflage, Importierungen von Klassikern. Was haltet ihr generell von Neuauflagen, Importierungen? Was sind eure Top 5 Erlebnisse tatsächlich?
Ne? Ja, und wir können ja die Top 5 und die Bottom 5 vielleicht mal näher
genau
beschreiben.
Positiv und Negativ Erlebnisse
auch.
Ja, und ich sag mal, Top 5, jetzt wo ich das nochmal lese, hab ich dir, lieber Dennis, diese Frage überhaupt ausführlich beantwortet. Hat aber beim Korrekturlesen auch weder Jockel noch Andreas gemerkt, wenn ich es nicht getan hätte.
Nee, ich kann jetzt auch dazu nichts sagen. Ich habe es überflogen, tatsächlich.
Ja, überflogen, genau. Querlesen, ne? Querlesen. Ja, Top der, Prost, ne? Ist ja auch, okay, das Fumpen hat nicht geklappt, es ist zu kalt, das Bier, Prost, ein leckeres, diesmal ein norddeutsches Bier, weil das ein leckeres alkoholfreies ist, Flensburger frei, leckeres alkoholfreies Bier.
Ja, und du siehst, ich trinke meine Lieblingsmarke, Bärenmarke, lecker.
Bärenmarke?
Ja, also eher nicht so Bier.
Ja, Bärenmarke ist doch die Bärenmarke mit Doppel-E oder Bärenmarke?
Nee, Bärenmarke. Kennst du doch diesen Kuschelbärchen? Dosenmilch. Also, das ist der Bruder von dem Kuschelweichbärchen aus der 80er Jahre Werbung. Ja. Oder die waren verheiratet, ich weiß nicht mehr so ganz so genau. Aber eben eines von diesen zwei Kuschelbärchen, die in den 80er Jahren immer durch unsere Mattscheiben geisterten,
ja.
Die machen Kondensmilch, lecker, lecker, und halt eben inzwischen auch Eiskaffee in Dosen.
Okay, ich dachte jetzt, du trinkst tatsächlich Kondensmilch.
Das wäre ziemlich eklig, oder? Also, gibt ja so Leute, ich glaube, es gibt so komische, also Menschen mit so einem Kondensmilch-Fetisch, aber das wäre, glaube ich, ein anderer Podcast.
Ja. Aber Kondensmilch ist auch ein schönes Wort, das ich lange nicht mehr gehört habe, und ich selber habe auch eigentlich selten bis nie Kondensmilch konsumiert. Meine Oma hatte immer Kondensmilch, auch immer schön die gute Bärenmarke, dafür hat man diese Nadel, um da rein zu pieksen.
Ja, genau, kenne ich.
Auch gar nicht mehr benutzt eigentlich, und da gab's dann Bärenmarke. Das ist aber einfach auch Milch mit einem hohen Fettanteil. In USA kriegst du die ja normal in der Literpackung im Kühlregal. In England glaube ich auch.
Kondensmilch, bin mir nicht sicher. Ja, die kriegen ja ihre Milch meistens vom Milkman vor die Tür gestellt.
Ja.
In verschiedenen Variationen.
Aber ich weiß zum Beispiel, dass der White Russian, wie ihn der Dude konsumiert, dass der tatsächlich mit Kondensmilch und nicht mit Sahne gemacht wird.
Ach so. Okay.
Oder kondensmilchartige Geschichte.
Hm.
Ne, aber die hat halt einfach, whatever. Kondensmilch, auch das ein Relikt der Vergangenheit. Gibt's eigentlich Kondens-Sojamilch?
Oh, gute Frage. Oder Mandelmilch oder so.
Reismilch.
Inzwischen wird ja aus allem wird ja Milch gemacht, ja.
Ja, aus der Sonne auch. Sonnenmilch ist ja auch ein fantastisches Getränk. Ich habe meinen Humor dem deinen angepasst, Andreas.
Sehr gut, absolut. Ne? Nee, du hast den längst übertroffen. Das ist nicht schlecht.
Gut. Ganz aber gut. Kommen wir zurück zu der Mail von Dennis. Es geht um Neuauflagen importieren von Klassikern. Und wir haben uns gedacht, hey, bietet sich an, denn es erscheint eine Neuauflage, eine Importierung von Klassikern demnächst. Aber eigentlich ist geil in so einem Podcast. Man fängt ein Thema an und dann kommt man ins Gerede und dann vergisst man das Thema wieder. Es ging um die Top oder die Flop 5 von Neuauflagen oder Portierungen.
Ja. Ich finde, da könnte man vielleicht auch erstmal so ein klein bisschen die Begrifflichkeiten so ein bisschen differenzieren. Es gibt dann einen Riesenunterschied zwischen einem Remake und einem Remaster. Mhm. Ne? Das wird vielen geläufig sein, aber vielleicht nur mal ganz kurz gesagt. Ein Remake ist im Grunde genommen, wenn man den Inhalt des Spiels weitgehend beibehält, aber sagen wir mal so die Grafiken, die Spielemechanik, also im Grunde genommen die ganze Technik dahinter neu baut. Die Technik und auch die Art so. Und ein Remaster ist, wenn man die 3D-Assets und die Texturen und so weiter nimmt und weitgehend eben überträgt, vielleicht ein bisschen hübscher macht, aber eben nur minimal und dem Original sehr treu bleibt. Das ist, glaube ich, immer die entscheidende Frage. Wenn du so eine IP hast und du sagst, du willst die neu auflegen, dann ist so die Gretchenfrage, Remaster oder Remake? Und sowas wie, was gibt's da jetzt aktuell für Beispiele? Du sagtest im Vorgespräch Final Fantasy 7, kommt jetzt sozusagen der zweite Teil des Remakes raus. Das ist ja ein fulminantes Remake, ne? Alles neu, alles super hübsch, Hammergrafiken, so.
Genau, jetzt kommt ja das Remaster des Remakes raus sozusagen. Denn das Remake von Final Fantasy VII ist ja im vergangenen Jahr erschienen, weiß ich noch, im März. Es war kurz vor der Pandemie, denn es war das letzte Gaming-Event, auf dem ich war, bevor es keine Gaming-Events mehr gab im Real Life in Berlin, bei den netten Kollegen von Square Enix. Schöne Grüße an den Metalhead Thorsten Küchler an dieser Stelle.
Rock
das war
on.
Eines der letzten Gaming-Events, bei denen ich war tatsächlich. Und jetzt kommt ja von diesem Remake, um es nochmal zu sagen. Also Remake ist quasi, ich nehme das alte Spiel und mache es komplett neu.
Hm.
Und Remaster ist, ich nehme das alte Spiel so, wie es ist und überarbeite es. Hm. So könnte man es, glaube ich, kurz sagen, ne? Oder?
Ja. Genau, ja, genau. Also bei dem einen nimmt man irgendwie die alte Vase vom Regal und staubt sie ein bisschen ab. Und bei dem anderen nimmt man die alte Vase und baut eine neue nach dem Vorbild der alten.
Das ist auch eine Vasenmetapher, sehr schön. Ja, und jedenfalls kam letztes Jahr das Remake von Final Fantasy VII und jetzt kommt quasi das Remaster von dem Remake oder die Portierung auf die Next Gen, nämlich Final Fantasy VII Integrate heißt es dann. Und das ist dann ja das Upgrade sozusagen für die Current Gen oder die Next Gen, kann man auch noch sagen, PlayStation 5. Das ist dann nochmal, das kann man im Internet schön sehen, ist nochmal grafisch aufgemotzt worden. Also die eines der Dinge der jetzigen Konsolengeneration sind ja die Lichtschatteneffekte, das HDR, High Dynamic Range, das da jetzt dann in Final Fantasy VII Integrate integriert wurde und verbessert wurde. Und das sieht schon richtig klasse aus. Gleichzeitig hat aber dann dieses Remaster des Remakes auch noch ein bisschen Bonus-Content, nämlich so eine Extra-Episode tatsächlich. Und das ist halt, ja, etwas, was ich auch dann ganz gut finde. Also so, gerade bei so, ich sag mal, der Unterschied zwischen der PS5 und der PS4 generationsmäßig. Der ist ja jetzt nicht so groß wie zum Beispiel zwischen der 4 und der 3 oder der 3 und der 2. Ne, die Schritte werden ja quasi immer kleiner. Aber da dann nach so kurzer Zeit nochmal ein Remaster oder eine Neuauflage rauszubringen, die einfach technisch angepasst wird von einem so guten Remaster wie Final Fantasy VII war, also ein Remake eines Remaster dann nochmal zu machen, halte ich für total legitim. Und das gefällt mir auch ganz gut, denn so wird dann nochmal alles rausgekratzt.
Ja, ich meine, es ist ja grundsätzlich bei Spielen so, ob das jetzt ein Remaster, ein Remake oder ein ganz neues Spiel ist, wenn sie am Ende eines Konsolenzyklus rauskommen, ist es ja irgendwie schade, wenn sie dann nicht kurz darauf für die neuen Konsolen dann angepasst werden. Ne? Insofern, das ist auch legitim. Und wenn man dann eben noch ein bisschen was drauflegt, was in dem Spiel vor ein, zwei Jahren nicht mit dabei war, umso besser, man hat es ja gerade, im schlimmsten Fall hat man es ja gerade erst gekauft und kauft es jetzt wieder und hat dann dafür einen kleinen Bonus.
Das genau, und ja gut, du kannst es ja auch upgraden, ne, wenn du die PS4-Version hast und zu den 0,003% der Bevölkerung gehörst, die eine PlayStation 5 ihr eigen nennen, dann kannst du es upgraden, aber nicht kostenlos.
Ah, okay. In vielen Fällen ging das ja, ne? Bei vielen Spielen ist es so, das PS5-Upgrade vom PS4-Spiel ist kostenlos, aber ja, in dem Fall nicht.
Das, genau, in dem Fall kostet das Upgrade allerdings 10 Euro. Und ich muss sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, so, warum ist das nicht kostenlos? Im zweiten Moment habe ich aber gedacht, naja, die haben ja wirklich, und das kann man in diesen Grafikvergleichen der Online-Kollegen durchaus sehen, nochmal eine Schippe draufgelegt. Und dafür finde ich diese 10 Euro dann absolut legitim, muss ich sagen, weil auch neue Spiele auf der PlayStation 5 kosten einen Zehner mehr im Schnitt als UVP, als sie es bei der PlayStation 4 gekostet haben. Und dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Gaming-Preis, wenn jetzt alle sagen, das wird 10 Euro teurer, also ich habe für NES-Spiele seinerzeit zwischen 120 und 140 D-Mark bezahlt, was inflationsbereinigt, glaube ich, mehr als 60 oder 70 Euro wahrscheinlich sind. Deswegen, also, das ist klar teurer, aber man bekommt ja auch seit Jahren immer mehr geboten. Deswegen war das auch nur eine Frage der Zeit.
Ja, die Teams werden größer, die Pixel werden immer mehr,
genau.
Muss man alles bezahlen. Naja.
Ja, eben, richtig, richtig. Und deswegen, aber generell finde ich halt Remakes total in Ordnung. Also ich bin keiner, der sagt so, boah, ist ja eine alte Idee und die machen da noch mal Geld daraus, weil gerade wenn, wie im Fall von Final Fantasy, zwei ganze Generationen dazwischen liegen, weil das erste Final Fantasy VII erschien für die PS1 und jetzt haben wir die PS4 beziehungsweise sogar die PS5, dann so ein komplettes Remaster zu machen, wenn es dann halt Remake, jetzt komme ich selber mit den Begriffen durcheinander. finde ich total super und absolut legitim, weil sind wir ehrlich, auch wenn wir alt und Spiele sind, manchmal ist bei diesem nostalgischen Rückblick auf alte Spiele dann doch sehr viel Nostalgiebrille dabei, die alten Dinger schöner aussehen lässt, als sie vielleicht waren.
Ja, das ist wahr. Objects in the rearview mirror may appear closer than they are, sang Meatloaf. Und das trifft irgendwie poetisch, metaphorisch übertragen auch auf Videospiele zu. Das Interessante ist ja, ich meine, das macht Videospiele ja besonders. Ne? Wenn du ein Buch hast, was 100 Jahre alt ist, das sind auch nur die gleichen Buchstaben auf Papier wie Bücher heute. Ein Kinofilm aus den 30er Jahren sieht letztlich auch nicht so viel anders aus. Also wenn er vielleicht gerade schon in Farbe ist, dann eben durchaus vergleichbar mit heutigen Kinofilmen, aber Videospiele altern eben unglaublich schnell. Und da muss man dann sozusagen schon besonders Retro-Enthusiast sein, wenn man sagt, oh, ich will jetzt das allererste King's Quest spielen, und zwar so, wie es damals war. Und wenn das aber eben sozusagen ein komplettes Remake für dieses Spiel gibt, dann erreicht das eben nochmal ganz andere Generationen, so wie eben Kinofilme und Bücher auch eben generationenübergreifend sind, ne? Und eben einfach nicht so schnell altern von den technischen Spezifikationen her.
Genau, und ja, das ist halt tatsächlich das Ding, ne? Bei Konsolen hast du halt wirklich diese Technikhürde. So, ne? Die Story ist ja die gleiche und du kannst aber auch mit der neuen Technik einfach viel mehr Story erzählen, als du es halt vor 10 oder 15 Jahren gekonnt hättest, einfach weil auch die Speicherkapazität eine andere war. Auf eine Blu-ray passt halt deutlich weniger als auf eine wie heißen die jetzt? Die heißen immer noch Blu-ray, aber das passt ja mehr drauf.
Ja, die, genau, 4K Blu-ray.
So, ja, genau, ja. Da passt halt mehr drauf, da hat sich das Medium, da kann man natürlich auch mehr erzählen. Anders finde ich es beim ehrlich gesagt, bei Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sind Remakes von alten Filmen, da wird ja häufig auch in der Story Dinge rumgerührt, die man lieb gewonnen hat. Mhm. Sehen wir allein die Biene Maya, die kleine, etwas pummelige Biene Maya aus den 70ern mit Karel Gott im Titelbild, wie wir sie kennen. Ist jetzt total rank und schlank und irgendwie nicht mehr ganz so sympathisch, finde ich.
Jetzt kriegt's das arme ZDF ab und da muss ich natürlich meinen Arbeitgeber verteidigen. Biene Maya und Vicky, beides eben großartige Zeichentrickserien, beliebt vor allem in den 70ern und in unserer Kindheit. Und jetzt eben 3D und animiert und so weiter eben vor ein paar Jahren neu aufgelegt. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde das ganz okay. Aber wie gesagt, wes Brot ich esse, ne?
Nein, das ist ja auch Geschmackssache. Ist ja auch viel, da sind wir wieder bei der Nostalgiebrille. So, das ist ja so, dass Leute sagen so, früher war alles besser und nein, früher war alles damals. Und ja, bei der Biene Maya, ja, das ist halt nun mal auch ein bisschen der Zeitgeist, wie die Biene Maya jetzt aussieht. Ich finde aber, es hätte es gar nicht gebraucht so ein bisschen, weil SpongeBob sieht dann auch seit 20 Jahren aus wie SpongeBob und da würde, glaube ich, niemand auf die Idee eines Remakes kommen. Bei dem SpongeBob-Zeichentrickserie, beim SpongeBob-Spiel hingegen gab es ja ein Remake und auch das war fantastisch.
Ach, da war ein Remake. Oh, okay, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, ich glaube,
ich hab die Filme alle brav gesehen, weil die wirklich großartig sind. Aber die Spiele habe ich tatsächlich nicht gespielt. Die waren früher natürlich alle bei THQ, dem Weltmeister für Lizenzspiele. Aber die letzteren habe ich jetzt nicht mehr. Nee, sorry, nicht im Kopf.
Nein, wirklich empfehlenswert. Von Kampf um Bikini Bottom gab es dann ein Remake, das hieß dann Rehydrated, Battle for Bikini Bottom rehydriert quasi. Kam nochmal neu raus und ja, das ist natürlich dann auch an die Technik angepasst, klar. Auch wieder von THQ Nordic herausgegeben. Und du sagst gerade die Könige der Lizenzspiele. Also in meinem Alter ist bei Könige der Lizenzspiele sehe ich immer noch das Logo von Ocean.
Aha. Okay.
Den in den 80ern eigentlich aus jedem Film Jump'n'Run gemacht haben. So Terminator 2, das Spiel, Oceansoft. Robocop, Oceansoft. Ja. Hab ich irgendwie da so vor Augen.
Das war so ein britischer, aus Manchester genau kamen die. Ja, ja. Ah, interessant, ja.
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber die haben halt auch viele solche, wie gesagt, Terminator-Spiele und so hab ich da im Hinterkopf. Hm. Ich hab's nicht recherchiert, vielleicht irre ich mich auch, aber ich bin mir sehr sicher, dass die solche Dinge gemacht haben.
Ja, doch, ich sehe Adam's Family, Batman, daran erinnere ich mich von Ocean.
Batman, genau, richtig.
Verlegt, Highlander, Jurassic Park, Knight Rider, Lethal Weapon, oh meine Güte, Robocop, Rambo, ja, doch, vollkommen, das hätte ich nicht gewusst, echt.
Super
ja, interessant, bei Terminator 2.
Ja, Knight Rider, stimmt. Ich kann mich an ein Knight Rider-Spiel auf dem NES erinnern. Ich weiß nicht, ob es das war. Da konnte Kid schießen. Das fand ich irgendwie komisch, weil Kid schießt doch nicht.
Ja, obwohl Kid kann bestimmt eine ganze Menge andere Sachen, die wir in der Serie noch nicht gesehen haben. Also ich würde ihm das zutrauen, aber
vor allen Dingen hatte Michael.
Gute Spiele?
Nein, also es waren nicht immer gute Spiele. Ich meine, die haben halt davon gelebt, dass du, boah, geil, ich habe Terminator 2 gesehen, boah, jetzt habe ich ein Spiel dazu.
Ja.
Wirklich gut oder herausragend. Die waren schon grafisch gar nicht so schlecht, aber Knight Rider zum Beispiel auf dem NES kann ich mich halt dran erinnern. Wie gesagt, Kid konnte halt schießen. Aber wir müssen dazu sagen, Michael Knight war der erste Mensch mit einer Smartwatch, ne? Wenn man so zurückblickt. Der konnte mit seiner Uhr sprechen und dann hatte er eine Verbindung zu seinem Auto.
Ja, wenn es nicht bei James Bond auch irgendwann was gab, aber ich glaube nicht, ne? Da gab es nur die Uhr, wo der Draht rauskommt.
Mit und dem man mit Leute irgendwelchen Giftpfeilen kann. Oder so.
Ja, ne? Genau. Nee, stimmt. Geredet hat er nicht über die. Ja,
nee, richtig. Ich brauch dich, Kumpel. Zack, kam Kid durch die Wand gesprungen und eine Serie, die übrigens schlecht gealtert ist. Traurigerweise wegen der Technik halt.
Ja, oder die früher schon scheiße war und gut gealtert ist. Also ich weiß es nicht. Also man darf so bestimmte Sachen darf man nicht nochmal gucken, wenn man so damals lieb gewonnen hat.
Genau, aber das ist auch so ein Remake-Thema, ne? Natürlich, weil die Technik sich entwickelt hat, wäre vielleicht mal ein Remake einer Serie wie Knight Rider durchaus gar nicht unangebracht. Aber wir sind ja ein Spiele-Podcast und kein Serien-Podcast.
Ja. Können wir auch über Musik reden und so.
Machen wir auch
nie. Version.
über Musik reden, Remastered-Version von irgendwelchen, nein, das machen wir jetzt nicht, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Aber ja, Top oder Flop Remaster oder Remake-Spiele oder Portierungen, haben wir es schon Final Fantasy VII genannt, das ist ja ein Remaster bzw. Remake, das wir beide gut finden.
Ja, auf jeden Fall.
Dann, welches Remake mag ich denn noch? Vielleicht jetzt mal eins, was total verkackt wurde.
Also, wir haben ja schon mal, ich weiß nicht, vor einem guten Jahr haben wir ja über, oder anderthalb sogar, haben wir über Remakes und Remaster schon mal gesprochen. Das große Remaster-Jahr oder Remake-Jahr war ja 2020, glaube ich, ne? Oder beziehungsweise 2019 angefangen, so mit Resident Evil 2, das war ja ein ganz großes Remake. Und im gleichen Jahr, doch, das muss 2019 gewesen sein, im gleichen Jahr kam ja auch Shenmue raus. Shenmue 2, 1 und 2 zusammen nochmal, dann glaube ich, für die PlayStation. Und ich muss sagen, ich war ein riesen Fan des Originals. Und Sega hat sich entschieden, eben ein Remaster zu machen. Also es ist im Grunde genommen originalgetreu, ein bisschen aufgehübscht, eben für die PlayStation 4, glaube ich, rauszubringen. Bestimmt auch für die Xbox, weiß ich nicht genau. Und ich muss sagen, das war ein voller Schuss in den Ofen. Fand es ganz, ganz furchtbar. Ich in freudiger Erwartung habe ich mich da hingesetzt, habe es angefangen zu spielen und habe es, glaube ich, nach einer Stunde oder zwei Stunden genervt aufgegeben. Und es hängt auch mit der Hardware zusammen. Das war ja ein Spiel für die Dreamcast. Der Dreamcast-Controller hatte einen Analogstick, nicht zwei. Und allein deshalb ist schon diese ganze Bewegungsmechanik, das war total frustrierend. Du hast irgendwie die Hauptfigur hast du bewegt wie so ein Auto, ja, als könntest du so rückwärts einparken, wie so bei den ganz alten Resident Evil Teilen, bei denen die Steuerung auch ziemlich ziemlich seltsam war. Also das hat's mir echt vermiest und ich habe die ganze Zeit gedacht, mach doch ein Remake, Leute.
Ja. Ja, kann ich verstehen. Was auch total verkackt wurde, war, dass das, muss man leider sagen, das Remake von Secret of Mana. Das ging ja auch ziemlich in die Hose.
Das habe ich gar nicht gespielt, muss ich gestehen. Aber warum? Warum hat's dir sozusagen nicht gefallen? Was hättest du anders gemacht?
Ja, es war halt einfach, es war halt kein wirkliches, es sah einfach aus wie ein altes Spiel, neu gemacht tatsächlich. So, es war einfach ein bisschen aufgemotzt, die Grafik ein bisschen verschönert und ja, nicht wirklich geil, muss man ganz ehrlich sagen.
Schade, ja, ja. Naja, ich meine, das ist ja ein JRPG, ne? Secret of Mana.
Damals auf Super Nintendo habe ich es geliebt.
Ja, aber ich glaube gerade, ich meine, ne, bei Final Fantasy haben sie sich eben dafür entschieden, ein fulminantes Remake zu machen. Klar, das ich weiß nicht, ob da so viel Retro-Charme noch bleibt oder man einfach dann frustriert ist, so wie ich eben bei meinem Shenmue.
Genau, richtig, richtig. Und es war halt, ja, nee, das war nix. Das war nix, das war nicht wirklich schön und das war nicht wirklich toll. Das kann man nicht anders sagen. Aber dafür kann man das Original ja immer noch spielen, tatsächlich.
Ja, ja. Es gibt vielleicht noch eine dritte Kategorie, die wir hier kurz erwähnen sollten, ein bisschen peripher, aber die irgendwie trotzdem mit dazu gehört. Und zwar gibt es ja immer mal wieder so Fanprojekte, wo Leute alte Spiele einfach so selber für Umme und ohne Lizenz so Modding-mäßig aufhübschen. Das gibt's immer mal wieder. Also zum Beispiel haben, glaube ich, gerade Fans irgendwie GTA 5 aufgebohrt und da irgendwie den GTA 5 neue Texturen gestellt. Und GTA 5 ist ja nun kein Spiel, was schlecht aussieht nach heutigen Maßstäben. Aber sowas gibt's auch immer wieder. Finde ich ganz interessante Projekte. So ist ja, glaube ich, auch das Remake von Half-Life 1 entstanden, diese Black Mesa. Das ist, glaube ich, auch weitgehend einfach so aus der Modding-Community, so Hobby-Entwickler, die gesagt haben, wir machen das mal neu. Ne? Das finde ich auch interessant. Also total non-kommerziell.
Ja, das ist auch eine feine Sache, wenn solche Dinge dann gemacht werden von der Fanbase und solche Dinge dann angeleiert werden. Aber kommen wir noch zu guten Remakes. Ja. Hutzi.
Ja.
Entschuldigung. Sonntag. Dankeschön. Und zwar Resident Evil 2.
Ja.
Das Remake war richtig, richtig gut, denn es hat die Dinge, die einen am alten Resident Evil 2 genervt haben, ein bisschen ausgemerzt. Es speichert automatisch. Und wer jetzt sagt, hö, das ist was für Weicheier, die uralte Speicherung, ich muss ein Farbband finden und eine Schreibmaschine, um speichern zu können, kann man wieder einstellen, optional. Das ist aber natürlich nicht mehr so, wie man heute spielt tatsächlich. Und das haben sie wirklich behutsam in die heutige Zeit, auch vom Gameplay, auch dass eine Kamera beweglich ist und solche Dinge, einfach an die Spielgewohnheiten, wie sie heute sind, angepasst. Und das war auch wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht, muss man sagen.
Ja, absolut. Mir hat's auch sehr gut gefallen. Also eben ein Remake, was sehr erfolgreich war. Jetzt mal eine Frage, wenn wir jetzt gerade so schön Remake und Remaster voneinander abgegrenzt haben. Was, mein lieber Tobi, war denn bitteschön Legend of Zelda Link's Awakening? Weil eigentlich würde ich sagen, naja, das ist so eine Art Remaster, weil es sozusagen die Kameraperspektive so isometrisch weitgehend beibehält und also vieles beibehält. Allerdings könnte man es auch ein Remake nennen, weil die ganzen Grafikassets sind komplett neu, super aufgehübscht. Also das ist irgendwie sowas dazwischen, oder? Wie würdest du das nennen? Gelungen war es auf jeden Fall, aber was ist es?
Ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, es ist ein Remake. Denn für ein Remaster hätte man ja einfach das alte Zelda genommen, Farbe draufgeklatscht und die Grafik ein bisschen aufgehübscht. Und in meinen Augen ist es eher ein Remaster, das sich zwar spielt wie ein Remake, aber es ist ein Remake. Ach Gott, Mann, diese Begriffe. Also, es ist ein Remake. Ja. Denn ein Remaster wäre ja quasi nur schönere Grafik gewesen, aber es sind ja so ein paar Elemente auch deutlich verbessert. Deswegen würde ich das tatsächlich eher, wenn ich mich entscheiden müsste, in die Remake-Schublade stecken, weil für ein Remaster doch ein bisschen zu viel aufgepeppt wurde. Aber vielleicht ist es ein Remaster-Make.
In jedem Fall aber gelungen, oder? Würdest du auch sagen?
Großartig. Ich habe das auf dem Gameboy damals geliebt. Und das, was mich auf dem Gameboy genervt hat, haben die jetzt halt deutlich verbessert. Gut, auf dem Gameboy gab es halt nur zwei Tasten, deswegen musste man immer auf Select drücken, um die Tastenbelegung zu ändern, wenn man zum Beispiel statt dem Bogen dann eine Bombe legen wollte, weil das Schwert lege ich ja nicht außer Hand. Und dadurch, dass natürlich die Switch einfach mehr Tasten hat, hat man diese Problematik dann bei dem Link's Awakening Remaster Remake nicht mehr tatsächlich. Mhm. Das war sehr gut. Einen Gag hatten sie, glaube ich, da gab's, glaube ich, im Original irgendeinen Gag mit Thomas Gottschalk in der Übersetzung, wenn ich mich recht entsinne. Oder war das bei Secret of Mana? Irgendwo bei irgendeinem Remake gab's im Original einen Thomas Gottschalk-Gag, den sie aber auch angepasst haben, weil kein Mensch mehr Thomas Gottschalk so wirklich kennt. Also wir noch natürlich, klar, ich schätze ihn auch tatsächlich als Kollegen, aber bei den jungen Leuten ist Thomas Gottschalk halt, der hat ja keinen Insta-Account. Oder vielleicht hat er einen, aber den kennt keiner.
Ja, der ist bei, wie heißt dieses komische neue Ding, was noch nicht für Android erschienen ist? Showhouse-Dingsens, dabei, bei diesem komischen Hausding, da ist er mit dabei. Und ich glaube, relativ erfolgreich, aber im Fernsehen ist er jetzt, in seinem Leitmedium ist er nicht mehr ganz so bekannt.
Ja. Ja.
Was wir auch noch lobend erwähnen sollten, finde ich, auch weil es ein ganz anderes Genre ist, wo ich fast ein bisschen erstaunt war, dass man sich da ein Remake wagt, das ist Tony Hawk. Tony Hawk's Pro Skater. Ach, vor nicht allzu langer Zeit neu aufgelegt. Und das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das ist auch insgesamt, ich habe es nicht extensiv gespielt, aber ich glaube, das war auch ein sehr gelungenes Remake. Tony Hawk einfach auch, also gerade diese ersten Teile wirklich so ein unglaublich gutes Unterhaltungsprodukt waren. Ich sag das ganz bewusst, weil allein über diesen richtig geilen Soundtrack, den diese Serie immer hatte, war es eben weit mehr als in Anführungszeichen nur ein Videospiel, sondern es war halt so ein Allround Unterhaltungsprodukt. Es war, ne, Skateboarden ist ja auch einfach eine Kultur, die ist ja in so einer Jugendkultur und Szene der 70er Jahre und später dann verankert. Das war einfach ein super Allround Jugendkulturprodukt und mit vielen Facetten und das war auch ein sehr gelungenes Remake, fand ich.
Ja, vor allen Dingen, das war halt ein ganz klares Zeitgeist-Ding damals, ne? So die Jahrtausendwende rum, Tony Hawk's Pro Skater, der Soundtrack einfach perfekt. Also es sind heute noch Songs, wenn ich die höre, denke ich sofort an meine ersten Skate-Versuche in Tony Hawk. Also da gibt's ganz klare Lieder, die damit verknüpft sind. Und vom Album Pennybridge Pioneers von der wunderbaren schwedischen Band Millencolin Der Song Penguins and Polar Bears ist, glaube ich, oder ist es der andere? Auf jeden Fall ist ein Song bei Tony Hawk dabei. Seitdem fand ich die Band großartig. Und ja, im Remake haben sie das halt 1:1 übernommen. Also der Großteil des Soundtracks ist erhalten geblieben, angereichert um neue Songs irgendwie, die auch ein bisschen dann hip-hopiger sind als damals. Aber die Lizenzen, die sie kriegen konnten von den alten Songs, haben sie übernommen tatsächlich, wenn es die noch gab und die Bands noch gab. Und ich habe in diesem Zusammenhang das alte Tony Hawk, also die Urversion von Tony Hawk 1 auf der ersten PlayStation dann nochmal auch getestet mit meinem Kollegen. Und aua. Diese Vektor 3D-Grafik hatte ich irgendwie geiler in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also als der dann die erste PlayStation anmacht, ich so, boah, geil, das alte Tony Hawk. Ja. Und ich hatte da das neue schon gespielt zu dem Zeitpunkt. Habe ich gedacht, okay,
ja,
gut.
Ja. Ich kenne solche Momente. Ich hatte das irgendwie mit dem ersten Tomb Raider. Wenn du das mal wieder reinlegst, du denkst da so, oh ja, Tomb Raider, das war ja das geilste Spiel damals. Und dann spielst du das und also das sieht schon wirklich, also meine Güte, das ist auch schlecht gealtert.
Oh ja, richtig. Vor allen Dingen, wenn man halt da noch bedenkt, irgendwie damals wir alle verliebt in Lara Croft irgendwie und die Form ihrer Brust war doch noch sehr pyramidisch seinerzeit, muss man sagen, wegen der Vektorgrafik einfach. Konnte man nicht besser machen.
Das hat man später nur noch von Madonna einmal erlebt, aber nicht mehr in Videospielen,
das
stimmt.
Das war aber dann Design von Hans-Paul Gaultier.
Ja, oh ja, der genau, Herr Gaultier. Ja,
ja, ja, ja, Jean-Paul Gaultier, die Design, ein hervorragender Designer, kann man nichts anderes sagen. Absolut. Nee, aber stimmt, genau, richtig. Da gab es ja auch dann ein großes, naja, es war ja kein wirkliches Remake, das war ja eine Neuauflage der oder eine Neubelebung des Franchises tatsächlich.
Stimmt, du hast recht. Wir haben noch eine Kategorie vergessen, nämlich den Reboot. Das war nämlich dann Tomb Raider. Ein Reboot, wo man eben sagt, der ganze Kanon, den jetzt x Teile in einer Serie erarbeitet haben, den lässt man beiseite und man fängt wieder von vorne an, sozusagen. Ne? Also man, so als würde man sagen, so bei Star Wars ist jetzt die Skywalker-Saga abgeschlossen, jetzt vergessen wir das mal und fangen von vorne an. Genau. Und erzählen irgendeine andere Geschichte, frei von den Zwängen dieses Kanons, ne? Und genau, stimmt. Also insofern, Tomb Raider war dann ein Reboot. Meine Güte, es ist echt komplizierter, als man so denkt erstmal, ne?
Genau, richtig. Ein Reboot tatsächlich. Und das war ein gutes Reboot. Ich fand es hervorragend, dass Nora Tschirner im ersten Teil des Reboots die deutsche Stimme von Lara Croft war.
Ah, das hätte ich jetzt aus dem Kopf gar nicht gewusst, ja.
Was?
Ja, nee, toll, die macht nee, sorry, war mir gar nicht sehr schön. Ja, nee, tolle Schauspielerin und toller Voice Artist, klar.
Ja, ja, genau, richtig. Also das war hervorragend und das war auch ein gutes Reboot. Aber was uns Dennis in seiner E-Mail auch noch angesprochen hatte, war das Thema Portierungen.
Ja.
Ne, bevor wir jetzt, ich weiß, hatten wir 5 Tops und Flops ungefähr, Pi mal Daumen, würde ich sagen.
Ja, ja, so ein paar halt, ne?
Hast du noch was vergessen, was gut oder schlecht war? Ich überlege gerade.
Wir könnten doch mal vielleicht einfach nur, um das sozusagen, um dann zu Portierung überzugehen, welches Remaster, Remake oder Reboot würden wir denn gerne sehen? Hast du da was dir direkt in den Kopf kommt?
Habe ich sofort.
Gefordert.
Ja. habe ich sofort. Brutal Legend.
Ah, ja, erinnerst ja, klar, du dich an Brutal als Metaler.
Ja, das war ein hervorragendes Spiel. Das Problem ist halt, man kann es gar nicht mehr so neu machen, weil zum Beispiel Lemmy Kilmister spielt ja in dem Spiel auch mit. Den kann man nicht mehr neu aufnehmen tatsächlich. Aber das ist ein Spiel, wo ich mir gerne, wobei es ist ja noch nicht so alt, es war ja Xbox 360. Ja. Ein Spiel, das ich damals, das ich echt geliebt habe. Das würde ich mir, glaube ich, mal als Remake wünschen. Und River Raid.
Ach, was? Okay. Okay,
einfach mal in die Tüte gesprochen. Nein, es ist schon gut so, wie es ist tatsächlich. Nein, aber Brutal Legend. Brutal Legend wäre ein Spiel, wo ich eine Neuauflage gut fände.
Ja. Ja, wir haben ja.
Und du? Gerade,
ja, danke, genau. Ich habe ja irgendwie vorhin komischerweise King's Quest erwähnt und mich damit geoutet, dass ich eben in dieser Zeit, so gerade in den 80ern und dann bis in die 90er rein, diese Quest-Serie von Sierra Online wie ein Verrückter gespielt habe. Also natürlich King's Quest, aber Space Quest vor allem.
Roger Wilco.
Roger Wilco, ganz genau. Ganz, ganz große Teile. Das fände ich super.
Es gab
ja auch gerade vor ein paar Tagen die Meldung, dass Roberta Williams an einem neuen Spiel sitzt, soweit ich weiß. Zwar kein Remake oder Remaster oder so, sondern anscheinend was ganz Neues. Aber die wirklich, also die eine der bedeutendsten Entwicklerinnen, gerade eben der 80er Jahre, arbeitet wieder, sitzt wieder, also jetzt soll nicht respektlos klingen, aber Oma stampft wieder. in dem Alter ist die Dame ja bestimmt inzwischen. Aber wenn ich mir ein Spiel wünschen dürfte, was es vermutlich nie als Remake, Remaster, Reboot geben kann, wegen lizenzrechtlichen Problemen, dann ist das Eternal Darkness, Sanity's Requiem, ein reiner Exklusivtitel für den GameCube damals von Silicon Knights, ein kanadisches Entwicklerstudio, was es leider schon nicht mehr gibt, weil die auf die gute Idee kamen, Epic Games zu verklagen. Mhm. Und dann Epic Games Recht bekamen und in diesem ganzen finanziellen Strudel sind die dann versunken. Soweit ich weiß, ist es so, dass das Nintendo nicht eindeutig die Rechte an dem Spiel hat. Insofern wird das nie wieder irgendwo erscheinen. Aber für mich persönlich das beste Horrorspiel aller Zeiten. Und ich liebe Resident Evil und ich finde auch Silent Hill und so toll. Es gibt ja tolle Serien. Aber das ist wirklich eine grandiose Geschichte gewesen. Das würde ich gern noch mal aufgehübscht in 4K, 8K, 16K irgendwas spielen.
Ja, glaube ich dir. Aber wo du gerade die Quest-Serien erwähnt hast, Police Quest habe ich zum Beispiel nie gespielt. Also Space Quest fand ich super, King's Quest fand ich auch super. Ja. Aber Police Quest hat mich irgendwie nicht so. Space Quest fand ich halt mega. Roger Wilco war super lustig.
Unglaublich lustig. Ja, der Humor ist wirklich fantastisch gewesen. So vom Gefühl her würde ich sagen, die Police Quest-Teile, die kamen relativ spät. Waren ja auch dann schon grafisch ganz anders gestaltet. Ich habe Police Quest sehr gern gespielt, aber das war natürlich was ganz anderes. Ich weiß, da musste man in einem Teil, da musste man irgendwie sozusagen, das typische Klischee, als Ermittler musst du da irgendwie die Morde auf einer Karte verorten und merkst dann auf einmal, der Mörder macht sozusagen, legt Wert auf sozusagen die Form, die sich aus den Tatorten ergibt und dann war das irgendwie so ein Stern oder also ein Pentagramm oder irgendwas Böses natürlich. Das fand ich schon ganz cool. Und dann musste man in die Pathologie gehen, das weiß ich noch, und musste da irgendwie sich die Leichen angucken und so. Also ich fand Police Quest schon auch sehr, sehr cool, aber es kam relativ spät meiner Erinnerung nach und es passte nicht so ganz in diese Reihe, weil eben sonst hatten sie eigentlich alle, waren sie ja alle irgendwie auf Humor eingenordet, die mehr oder weniger, aber Humor spielte immer eine große Rolle und Police Quest glaube ich überhaupt nicht. Aber auch zum Beispiel auch Autofahren in Police Quest war sehr, sehr geil. Also ich habe da jetzt ganz spontan, habe ich wirklich schöne Erinnerungen an die Police Quest Serie.
Ja, also vor allem diese Untertitel waren halt immer super. Ja, ich habe jetzt mal extra denen das aufgemacht, weil einfach bei Space Quest irgendwie, ich weiß halt noch, The Next Mutation war Space Quest 5 zum Beispiel, Roger Wilco, The Next Mutation, Space Quest 6, Roger Wilco in The Spinal Frontier, ja, großartig einfach, oder auch Leisure Suit Larry, Love for Sale, ja, was auf dem Schiff gespielt hat, fand ich auch sehr super.
War das der Dreier?
Das war 95, das war der letzte von L.O., glaube ich, Love for Sale, Leisure Suit Larry 7. Und dann kam 7 irgendwann,
war das, oh Gott.
7 war das schon, ja, mit der 90er. In The Land of the Lounge Lizards oder halt auch King's Quest, was haben wir da? Hair Today, Gone Tomorrow. Also, ne, Hair, Erben, glaube ich, heißt es. Ne?
Air, ja, das Haar bleibt stumm.
Air, Air, okay. Aber Air ist doch Luft.
Ja, das haben wir, ja, phonetisch ist es quasi gleich, aber.
Und das Haar bleibt stumm ist doch in Französisch, verwirr mich doch nicht.
Entschuldigung. Na du, seit da 1066 die Franzosen rüber sind, vermischt sich das. Also, okay. Sorry.
Guillaume le Conquérant oder Wilhelm the Conqueror. William genau. The Conqueror oder Wilhelm der Eroberer, wie wir.
Wille.
Der Willi. ja, aber Thema Portierung haben wir noch angerissen. Da fällt mir ein sehr gutes Beispiel ein, was ich nicht gedacht hätte, weil natürlich sind Portierungen manchmal schwierig, weil ein Spiel auf die Switch zu portieren von einer PlayStation ist natürlich nicht ganz so einfach, weil technisch Unterschiede sind, aber The Witcher 3 wurde ja auf die Switch portiert und haben viele auch sehr gefeiert, weil ey, endlich kann ich Witcher unterwegs spielen.
Ja, ich fand's grafisch, nee, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann ja, glaube ich, bei dem Switch-Port kann man zwischen zwei Grafikeinstellungen wählen. ich habe die jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie die heißen, aber ich fand, sagen wir mal so, beide etwas unbefriedigend. So, sag ich mal vorsichtig. Aber ja klar, also das ist die große Herausforderung, ne? Ich meine, das sind Spiele, die wenigstens vor ein paar Jahren noch auf einer fetten, großen Konsole gelaufen sind, die so groß ist wie ein Heizlüfter und jetzt auf einmal in so einem Ding laufen sollen, was kaum größer ist als eine Tafel Schokolade. Allein daher kann man schon mal verstehen, ne? Hat vielleicht nicht den gleichen Wumms. Und das ist dann für Programmierer eine große Herausforderung. Ich habe bei Head Up Games in Düren, einem ganz tollen Entwickler und Studio in Deutschland und Publisher auch, habe ich mal den Philipp interviewt. Der ist da junger und sehr kompetenter Programmierer. Und der hat eben, das ist sein Spezialgebiet, Portierung auf die Switch. Und der hat mir dann auch anhand von konkreten Beispielen gezeigt, wie er das macht. Und die bohren das teilweise komplett auf, dass also er hat ja so ein Spiel gezeigt, da war so ein Titelbildschirm, da waren so Algen, die sich so bewegen. Und das war eben im Original, ich weiß nicht, für eine der größeren Konsolen, der leistungsfähigen Konsolen, war das eben sozusagen, waren die alle so einzeln animiert. Und das war im Grunde genommen so ein bisschen Ressourcenverschwendung. Aber es hat auf den großen Konsolen, war das nicht so schlimm. Und jetzt bei der Switch hat er das komplett umgebaut. Und er hat es mir genau erklärt, ich kann es jetzt nicht mehr so wiedergeben, aber er hat sozusagen, so dass das nicht mehr alles einzeln animiert war, aber es sah am Ende sah es noch genauso aus. Und das ist halt sein Ziel, ne? Er baut sozusagen unter der Haube, bauen die das komplett um teilweise, aber von außen sieht es immer noch aus wie das gleiche Auto.
Okay. Ja, aber das ist ja dann ganz gut, wenn man das so hinbekommt, sage ich mal.
Ja, und viele Studios verdingen sich ja auch mit Ports und jahrelang, bis sie dann eben vielleicht sozusagen sich etabliert haben, um eben auch mal eigene, komplett eigene Projekte zu machen. Aber Portierungen sind auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Studios, um so Fuß zu fassen in der Branche. Also die ersten Projekte sind halt Ports, sondern verdient mal ein bisschen Geld und kann sich auch so ein bisschen die Hörner abstoßen. Das ist ganz gut, um einfach Fuß zu fassen in der Branche.
Ja, und Portierung ist ja auch schon mal spannend, wenn so klassische PC-Themen halt auf die Konsolen gebracht werden, zum Beispiel Diablo 3.
Ja, stimmt. Das wiederum, finde ich, sieht auf der Switch super aus. Also das habe ich tatsächlich relativ lange gespielt. Mhm. Das hat mir total gut gefallen.
Ich hatte mich am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich bin Diablo gewohnt. Ich klicke mit der Maus seit Diablo 1, wo man noch Cow-Quest und Bart-Test eingegeben hat in die Datei des Spiels, um Easter Eggs freizuschalten. Das war ein bisschen komisch, wenn ich das aber mit Controller zu spielen, aber das hat auch sehr gut geklappt. Und generell auch das PC-Genre Point-and-Click-Adventure geht ja mittlerweile auch auf Konsolen sehr gut. Zum Beispiel auf der Switch wurden ja diverse Point-and-Clicks auch portiert. Mir fällt gerade nicht der Titel ein von dem Spiel von Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik. Menschenskinder!
Ah! Trüberbruck!
Dankeschön.
Natürlich.
Trüberbruck. Ne? Auch eigentlich klassisches PC-Spielethema und klappt auch gut auf Konsolen mit Controller.
Ja, wo du es ansprichst, ich habe gerade vor einem halben Jahr oder sowas, habe ich das aktuelle Spiel Sam & Max komplett auf der Switch durchgespielt. Auch großartig, das ist wunderbar. Das Spiel selber ist auch schon ein bisschen älter, wurde dann sozusagen spät auf die Switch portiert jetzt. Wunderbar, kann ich sehr empfehlen, sieht super aus, macht super Spaß. Und Sam & Max ist ja eh eine der besten Point-and-Click-Serien. Das allerdings natürlich von LucasArts.
Ja, und aus Portierungen, beziehungsweise es sind keine wirklichen Remakes, aber es ist ja auch ein grandioses Geschäftsmodell, denn die Seite GOG.com, Good Old Games, hat ja Lizenzen für sämtliche Spiele, die ihr aus eurer Kindheit und Jugend kennt, gekauft und dann könnt ihr diese Spiele auf heutigen PCs halt spielen, ohne irgendwie zu gucken, wie ihr diese verdammte 3,5 Zoll Diskette in euren USB-Anschluss reinkriegt und installieren müsst. Das klappt ja auch dann hervorragend. Auch ein super Geschäftsmodell, wenn man halt für 5 Tacken nochmal ein altes Spiel spielen kann.
Ja, und 3,5, wir haben noch mit 5¼ angefangen, ich bitte dich.
Ja, richtig, 5¼, wobei ich war schon im Übergang. Also 5¼ kenne ich auch noch, aber primär 3,5.
Jungspund.
Ja, sorry, Datasette kenne ich nicht mehr.
Nee, das kenne ich auch nicht. Wir hatten keinen C64, wir waren sehr früh Teil der PC, Master oder sonst was Race.
Genau, richtig, ja. Ja, dann hoffen wir haben jetzt mal dieses Thema abgehandelt, weil Dennis, aus woher auch immer, Dennis, nochmal vielen Dank für deine Nachricht und deswegen hast du uns eine wunderbare
Vorlage gegeben für ein Thema für diese Folge. Vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, lieber Andreas. Es ist Juni, ist der Monat der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles.
In der Tat. Und es verdichten sich schon einige Gerüchte, die leider nur Gerüchte sind. Aber das könnte sehr interessant werden dieses Jahr, oder?
Ich denke auch. Also, denn ein Gerücht bezieht sich auf einen Konsolenhersteller aus Japan.
Richtig, aus Kyoto. Wie Futurama sagt, The Anagram Lovers Tokyo. In der Tat, Nintendo soll angeblich jetzt doch die Switch Pro oder die Super Switch oder wie sie auch immer heißt, schon so weit haben, dass die in jedem Fall dieses Jahr noch verkauft wird, vielleicht eben sogar schon relativ bald. Momentan verkauft sich die Switch ja noch überraschend gut gegen die brandneuen Konsolen.
Obwohl es alle auch, nicht gibt im Laden, ne?
Weil, wollte ich gerade sagen. Es gibt alle nicht. Weil, gut, die PS5 und die Xbox Series X findet die mal. Selbst die Switch ist eben teilweise eben komplett ausverkauft. Aber angeblich sollen sie jetzt sogar schon vor der E3 die Switch Pro oder wie auch immer sie heißen wird, announcen und dann eben schon relativ bald auf den Markt bringen. Das wäre natürlich sehr spannend zu wissen, vor allem auch, was da an der Switch dann Pro sein soll. Also sicherlich wird sie dann 4K-Output haben, das ist ganz klar. Davon ist im TV-Modus. Ja, das wird natürlich sehr spannend zu sehen, was dann noch so um die Ecke kommt. Werden die Spiele, die dann für die Switch Pro rauskommen, werden die dann exklusiv sein oder nicht? Also ganz, ganz interessante Entwicklungen. Also wir können uns alle, glaube ich, auf die E3 freuen.
Oder auf dem, was im Umfeld der E3 in diesem Monat noch alles angekündigt wird. Denn viele Publisher warten ja gar nicht mehr auf die Messen. Zum Beispiel auch jetzt das State of Play von PlayStation, wo Gameplay zu Horizon Forbidden West gezeigt wurde. Wäre ja auch was gewesen, was man eigentlich auf der E3 dann irgendwie in irgendeinem Rahmen einer großen PK inszeniert hätte. Ist ja jetzt auch schon quasi vorab rausgekommen. Wer weiß, wie es künftig mit solchen Events weitergeht, aber das ist ein anderes Thema und soll in einer anderen Folge erzählt werden.
Absolut.
Aber Switch Vielleicht, Pro übrigens, da noch ein Hinweis, Andreas, du solltest dringend Nintendo kontaktieren, weil der Name Super Switch ist mega.
Ja, das kommt ja nicht von
Super
mir.
Super Switch finde ich toll.
Ja, es gab auch handfeste Gerüchte, kann man das so, also es gab irgendwie, ob die jetzt handfest waren oder keine Ahnung, es gab Gerüchte, dass eben die neue Iteration der Switch tatsächlich Super Switch heißen soll, eben natürlich in Anlehnung an das SNES, das Super NES, was ja auch irgendwie ein nettes Augenzwinkern von Nintendo wäre, eben zurück zu den ganz allerersten richtigen Heimkonsolen.
Ist auch geil, dass du SNES sagst. Ich habe immer SNES gesagt.
Ja, ich mal so. Ich bin da nicht so.
Ist nicht so schlimm. Aber
ich, in der Zeit war ich PC-Spieler. Insofern, ich hatte tatsächlich kaum Nintendo-Konsolen, obwohl ich habe mich mal geoutet. Wir hatten Game & Watch Handhelds, hatten wir tatsächlich. Ah, cool. Noch viel früher. Ich bin gar nicht so der richtige, also Consoliero damals gewesen. Jetzt bin ich's. Insofern, keine Ahnung, ich sag mal SNES, SNES, manchmal sage ich das Dreamcast, der Dreamcast, da gibt's ja auch immer, da gibt's so ein paar Puristen, ne? Also
PES oder PES?
Die Spieleserie. Mhm. Eher beides, aber also beides grundsätzlich, aber PES eher, finde ich.
GTA PES oder GTA?
GTA. Komischerweise. Also Abkürzungen selten auf Englisch, selbst wenn es für englische Wörter steht.
Ja, aber GTA ist ja auch dann so ein Ding, also mir sagt mal jemand, ey, GTA sagen nur Leute, die das Spiel erst ab Teil 4 gespielt haben.
Was sagst du?
GTA, natürlich.
Ja. GTA 5 oder GTA 5? Nee, klar. GTA wenn man 5. GTA sagt, sagt man die Zahl auch deutsch.
Genau. Gut. Ja. Bevor wir wieder ausschweifend werden und sich das aktuelle Sportstudio wieder verzögert, sagen wir danke für den Input. Schickt uns gerne Input weiterhin.
Ja, gerne.
Kontakt über Facebook, da findet ihr auch den Nachrichteneingang und über Kontakt auch meine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr uns schreiben. Und wir beantworten das Ganze auch mal mehr, mal weniger ausführlich. Ich hoffe, Dennis, du bist mit der Antwort zufrieden. Wenn nicht, melde dich nochmal. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Ich denke mal, so rund um die E3 werden auch wir etwas veröffentlicht.
Spätestens, jawohl. Und Dennis, schreib du uns doch mal, was deine Lieblings-Remaster-Remakes waren, vor allem auch jetzt von den von uns erwähnten Titeln, beziehungsweise Aufruf natürlich an alle ZuhörerInnen. Werdet aktiv und schreibt uns, was euch besonders gut gefällt. Oder aber eben macht es Dennis gleich und schlagt ein Thema vor, über das wir reden sollen. Und wir werden es tun.
Genau, richtig. Wobei er hat es sogar gar nicht direkt gesagt, ich will das Thema machen, sondern er hat indirekt hat gefragt, was wir davon halten. Und dann haben wir gedacht, wir machen daraus ein Thema. Deswegen, ihr könnt uns auch Fragen stellen und dann seid ihr vielleicht schon bald Teil von
Alt
und Spiele.
Und Spiele.
Irgendwann kriegen wir das auch synchron, aber das, Kanon ja. Ist auch ein schöner Sport.
Ja, sorry, mit einem Fernsehmann hast du es da schwer. Du als Radio-Mensch bist da ja Profi, aber nee, sorry.
Besorg uns doch einfach mal einen Aufnahmeleiter, heißt der Job, glaube ich.
Ah, ja, die immer mit dem Clipboard durch die Gegend laufen, ne?
Und mit Headset und Mikrofon.
Und dem Headset, ja, genau, absolut.
Ja, das war alles klar. Super.
Bewerbt euch.
Bewerbt euch als Aufnahmeleitung für
Alt
und Spiele.
Spiele.
Beinahe. Wir waren schon näher dran, wir üben das. Macht's gut.
Absolut. Tschüss, ihr Lieben.